Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian Krebitz und du hörst Whisky oder Wasser, dem Podcast des Jane Goodall Institute Austria. Mein heutiger Gast ist Katalin Hanapi. Sie ist Dokumentarfilmerin, Regisseurin und Geschichtenerzählerin. Und während ihr Großvater Gerhard Hanapi auf dem Fußballfeld Geschichte schrieb, spielt ihre Geschichte ganz woanders. In der Wildnis, in Gesichtern von Menschen und in Begegnungen mit Tieren. Gemeinsam sprechen wir über das Reisen, das Beobachten, das Einfangen und darüber, dass die eindrucksvollsten Momente oft außerhalb des Bildausschnitts liegen. Doch bevor wir gleich in die heutige Folge starten, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Aufnahme dieses Gesprächs fand vor dem 1. Oktober 2025 statt und somit noch vor dem Tod von Dr. Jane Goodall. Aber jetzt lehn dich zurück, schenk dir ein Glas Whisky oder Wasser ein und setz dich zu uns an den Tisch. Hallo liebe Katalin, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr.
Wie war dein Urlaub, muss ich dich jetzt gleich fragen. Ich habe natürlich dich auf Instagram ein bisschen verfolgt. Das waren ja sehr, sehr schöne Bilder und Aufnahmen, die du da geteilt hast.
Ja, ich habe ein bisschen geteilt. Ich wollte nicht zu viel teilen, weil ich mir gedacht habe, viele sehen das vielleicht, die gerade in der U-Bahn sitzen oder im Büro. Und wer will dann Sonnenuntergänge sehen? Aber ein bisschen habe ich...
Schon?
Okay, na dann. Wir waren jetzt 3 Wochen unterwegs auf Roadtrip in Griechenland am Festland, weil das Tolle am Festland im Sommer ist, dass alle an den Stränden liegen und das Land an sich relativ leer ist, relativ touristenlos, bis auf die, die eben auch wie wir wandern gehen wollten, eher die kühleren Seiten von Griechenland an den Gipfeln kennenlernen wollten. Und es war ganz toll. Und wir haben wirklich im Auto geschlafen. Diese Art von Roadtrips machen mein Freund und ich seit vielen Jahren, weil man da wirklich das Land sehen kann, weil man durchfahren kann. Und früher konnte man noch frei campen und dann am Strand aufwachen. Und es ist jedes Mal irrsinnig erfrischend. Es ist unglaublich anstrengend auch, immer zusammenpacken und wieder fahren und woanders aufbauen und im Auto schlafen ist mittelbequem.
Ja.
Aber es ist total wichtig, finde ich, dass es ein bisschen unbequemer auch mal wird.
Da hast du recht. Auch eine sehr schöne Inspiration, weil ich will ja schon sehr lange so einen Roadtrip mal machen. Aber ich bin auch genug Instagrammern gefolgt, wo ich gesehen habe, aber man muss sich schon noch auf einiges einstellen. Es ist halt, wie du sagst, manchmal auch ungemütlich, aber man kriegt ganz neue Perspektiven, das auf jeden Fall.
Genau, ich glaube, das Ungemütliche ist ganz wichtig, weil eins der größten Probleme der Menschheit, würde ich sagen, oder die Eigenschaft, die uns in viele Probleme geführt hat, ist diese Bequemlichkeit, dass wir irrsinnig innovativ waren, wenn es darum geht, dass wir unser Leben bequemer machen. Das ist, glaube ich, auch eins der größten Schwierigkeiten, dass wir uns das wieder entwöhnen ein bisschen, um der Umwelt, um dem Planeten was Gutes zu tun. Und ein Roadtrip ist unbequem, aber man wird erfinderisch, man wird toleranter und die Sinne wachen wieder ein bisschen auf. Und ich glaube, das ist schon gut.
Ich glaube, auch unser Zuhörer und unsere Zuhörerin merkt schon, du hast auch ein bisschen diesen Geist von Jane Goodall verinnerlicht. Du weißt es vielleicht, unser Podcast heißt Whisky oder Wasser, eine Hommage an Jane eigentlich und ihr Whisky-Ritual. Aber es symbolisiert auch ein bisschen so dieses Herz oder Kopf, auch so Gegensätze ein bisschen. Und was wäre es für dich heute vielleicht symbolisch? Whisky oder Wasser?
Ich habe eine lange Geschichte mit Whisky.
Auch die Jane.
Ja. Ich komme auf die Antwort zu, aber ich ruder ein bisschen zurück. Also ich habe Whisky tatsächlich auch in Afrika kennengelernt. Ich bin vor mittlerweile 10 Jahren nach Afrika geschickt worden von einer Produktionsfirma, um eine Naturschutzserie für junge Leute zu drehen. Und ich kannte Afrika nicht. Ich war noch nie dort, außer kurz mal in Ägypten. Aber ich war dann in Namibia und wir haben 3 Monate lang jeden Tag ohne Ausnahme, ohne Wochenende durchgedreht. Und unser Ritual als Team war am Abend am Lagerfeuer die Whiskyflasche auszupacken.
Schönes Ritual.
Es war schön. Also immer den Sonnenuntergang, da haben wir noch gedreht, weil das ist ja das schönste Licht. Aber ich kann mich erinnern an diesen unfassbaren Sternenhimmel, den man nur noch an manchen Plätzen auf der Erde wirklich sehen kann, wegen der Lichtverschmutzung. Es ist mittlerweile auch ein Tourismus-Punkt geworden, dass man Urlaub macht, wo man an Orte reist, wo man den Himmel noch, also den Sternenhimmel noch so klar sehen kann. Also der Whisky ist für mich Afrika deswegen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Jane auch so ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihren ersten Whisky vielleicht damals in ihren 20ern in Afrika getrunken hat. Und Whisky hat einen eigenen Geist, einen ganz eigenen Rausch auch. Aber man darf es nicht übertreiben. Tötet Bakterien ab dadurch. Das macht man in Afrika auch. Also wir haben immer gesagt, okay, wir machen das aus medizinischen Gründen.
Was ein Punkt sicher ist, ja.
Genau. Und es ist ein schöner Rausch. Aber ich will jetzt nicht Werbung für Alkohol machen, weil in Wahrheit trinke ich oft monatelang gar keinen Alkohol. Ich liebe Wasser, ich liebe die Klarheit. Mittlerweile ist es so, dass ich dann bei besonderen Gelegenheiten dann immer wieder trinke und ich trinke auch lieber Whisky als Wein.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Mit dem Sternenhimmel, ich habe das sehr schön gesehen. Eben auch die medizinischen Gründe sind nicht außer Acht zu lassen, bei Afrika natürlich. Ich habe das zwar gespürt, aber ich habe es jetzt noch nicht so in Worte fassen können wie du. Das stimmt, ich glaube die Jane und auch dieses ganze Whisky-Thema, was auch beim Podcast und bei meiner Recherche mitschwingt, das war einfach, weil das mit Afrika irgendwie zusammenhängt. Ich glaube, das hast du jetzt für mich gerade schön sozusagen entwirrt, warum ich das immer damit verbunden habe. Und lustig, dass du das gesagt hast mit den dunklen Orten. Ich kenne sogar einen bei mir in der Nähe. Ich wohne in Korneuburg.
Tell me.
Großmogel heißt das. Das ist nämlich auch ein keltisches Hügelgrab. Und das ist der dunkelste Ort, glaube ich, in Niederösterreich. Und da waren die Perseiden zum Beispiel sehr schön zu sehen. Aber er ist schon sehr bekannt.
Also du hast ihn gerade noch bekannter gemacht.
Warum sage ich das jetzt? Ich habe mich gerade aufgeregt, dass das so viele wissen, aber es hat so gut dazu gepasst. Aber es ist eben schön, wenn man wirklich mal wieder so einen Sternenhimmel sieht. Das ist man gar nicht mehr gewohnt.
Ach, ich denke es mir jedes Mal und auch bei dem Roadtrip jetzt habe ich mir gedacht, auch die Sonnenuntergänge und die Sonnenaufgänge, es ist ein Wunder. Und wenn das nur einmal im Leben passieren wird, dass wir einmal im Leben einen Sonnenuntergang sehen können, würden wir alle unser Haus verlassen und irgendwo hinfahren und uns den anschauen. Und gerade wenn man in der Stadt wohnt, ist es oft so schade, dass wir den gar nicht mehr mitkriegen und gar nicht sehen oder oft gar nicht nachts rausgehen und hinaufschauen.
Gut, aber dann rudern wir ein bisschen zurück und beginnen bei deiner Herkunft und bei deinem Werdegang ein bisschen. Du bist die Enkelin von Gerhard Hanapi. Für viele Österreicher eine Fußballlegende. Wie sehr hat dich das als Kind geprägt, dieser Name, oder gar nicht?
Ich glaube, wirklich geprägt, oder wenn man das so nennen kann, erst später. Als Kind ist es eher so, dass viele fragen, bist du mit dem Stadion verwandt?
Stimmt, ja.
Was ich immer lustig fand, weil das ein Gebäude war. Und ich meine, es ist der Stolz auf ihn ist später gekommen, als ich mich zum ersten Mal mit ihm auseinandergesetzt habe. Und das war dann, als ich einen Film über ihn machen sollte für den ORF. Also es war in einem Jahr, wo wir schon wussten, sie werden das Stadion abreißen. Und ich habe einen Auftrag bekommen vom ORF, dass ich einen 50-minütigen Dokumentarfilm machen darf über ihn. Und ich kann mich erinnern, ich habe sofort meinen Vater angerufen und meine erste Frage an ihn war, Papa, bitte erklär mir die Fußballregeln. Weil ich einfach, außer dass wir immer im Hintergrund, also mein Vater hat früher selbst auch Fußball gespielt, professionell, hat dann aufgehört. Ich hatte immer im Hintergrund als Kind diese Matches im Fernsehen. Das war so eine Kulisse, die ich kenne und die mir sehr vertraut ist, aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und dann bin ich auf diese Reise gegangen und das war unglaublich, weil noch einige seiner Teamkollegen damals schon in ihren 90ern noch gelebt haben und mir Interviews gegeben haben. Und ich hatte spannende Personen, Peter Elstner, also alle möglichen, die mir aus ihrer Perspektive erzählt haben, wie er so war. Und das ist unglaublich schön, wenn man einen Menschen nicht kannte, weil er ist 1980 gestorben. Ich bin 1985 auf die Welt gekommen. Aber über Erzählungen und über den Gesichtsausdruck der Menschen, die sich erinnern, spüren kann. Und ein gewisser Konsens, es gab Überlappungen. Alle haben mir ähnliche Sachen über ihn erzählt, sodass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich lerne gerade meinen Großvater über diese Ecken kennen. Und das war toll. Und da ist dann wirklich ein Stolz gewachsen, weil er ist mit, ich glaube, 51, vielleicht 52, aber ich glaube, er war 51, als er gestorben ist. Und das war unglaublich, was er in 51 Jahren alles geschafft hat. Also eben eine sehr frühe Fußballkarriere, aber nebenbei eben auch mit dem bisschen Geld, das er verdient hat, zu studieren. Und er war ein Waisenkind. Sein Vater hat gelebt, aber der hatte ein Alkoholproblem, der hat ihn hergegeben. Es war keine stabile Kindheit und vor allem da war kein Geld vorhanden. Und er hat das alles sich selbst aufgebaut und hat aber das Geld nicht ausgegeben, sondern hat studiert. Und hat schon vorausgedacht über seine zweite Karriere. Die Karriere bei Sportlern endet ja oft Mitte 30. Und ich komme bald zum Schluss, sonst wird es ein Podcast über meinen Großvater. Er hat dann auf jeden Fall als Architekt geworden dann. Und hat dann Wohnbauten für Österreich gebaut, für Wien. Und das war die Zeit des Wiederaufbaus, also in der Nachkriegszeit. Und er hat das so symbolisiert mit seinem Werdegang. Er ist dann halt leider krank geworden und früh gestorben. Aber er hat irrsinnig viele Menschen erreicht und inspiriert. Und da ist ein Stolz da. Also, und der kam später dann.
Ich glaube, den merkt man auch. Und das ist richtig schön, finde ich, was du gesagt hast, auch mit dem Hinterlassen. Und ich glaube, wir denken viel zu wenig daran, wie viel Leben wir berühren auch. Also es geht nicht immer nur um unser wirkliches Leben per se, sondern auch um all die anderen, die um uns herum sind, die wir irgendwie berühren und wo wir ein Stück von uns hinterlassen, so wie du ihn dann eigentlich kennenlernen konntest über diese Stücke, die er bei anderen hinterlassen hat.
So ist es. Und das ist auch das, was ich immer an Jane Goodall so bewundere. Und sie sagt ja immer, wir haben diesen unglaublichen Intellekt. Und es ist so schade, dass wir den Intellekt oft nur dann einsetzen für kurzfristigen Genuss oder also nicht langfristig gedacht. Wir sollten viel mehr wie die indigenen Völker, an die Zukunft denken, an die nachfolgenden Generationen und nicht nur an die unmittelbare Generation. Und das ist auch das, was ich bei meinem Großvater gemerkt habe, die Häuser, die er gebaut hat. Wir leben da jetzt drin und ich kenne viele Menschen, die in den Wohnbauten leben. Und dann natürlich auch das, was wir unmittelbar geben können, was bleibt und was dann auch weitererzählt werden kann, ist die Begegnungen, die wir haben und die Menschen, die wir erreichen und positiv beeinflussen können oder auch ihnen einfach einen Arschtritt geben, damit sie...
Genau, einen Gedankenanstoß. Ich wollte nicht gleich so rabiat werden, nicht gleich gedenken, aber ja, einen Gedankenanstoß, da hast du recht.
Ja, genau, also manche Menschen stecken fest und die richtig guten Freunde sind, finde ich, immer die, die einem die Wahrheit sagen oder die sagen, tu jetzt was, mach jetzt was. Und das kann auch ein positiver Einfluss sein. Es muss nicht nur ein warmherziges Gespräch sein, es kann manchmal ein richtig fester Arschtritt sein, ein gut gemeinter.
Ein gut gemeinter, genau, da bin ich absolut auf deiner Seite. Und du hast jetzt auch schon ein bisschen Wohnort angesprochen. Du reist ja eben sehr viel und du bist ja auch an mehreren Orten aufgewachsen.
Wir haben immer so ein bisschen Landhopping gemacht. Meine Mutter, ich muss das wirklich sagen, weil ich das toll finde, ich habe zwei Geschwister und sie hat als alleinerziehende Mutter immer wieder diese Abenteuer in unser Leben geholt und ist mit drei Kindern, am Anfang zwei und später mit meinem Bruder, immer wieder in ein Land gezogen für ein Jahr, zwei Jahre, am Schluss acht Jahre. Und wir waren einmal in England, da war ich 10, da bin ich in die Schule geworfen worden, habe nicht wirklich gut Englisch gekonnt, das sehr schnell gelernt. Dann mit 12 war ich in Los Angeles ein Jahr lang. Das war ganz, ganz prägend, weil die Schule wirklich für kreative Kinder war und ich zum ersten Mal Lehrer hatte, die mir nicht sagen, du bist schlecht in Mathematik, du bist schlecht in Physik und Geschichte, die mir gesagt haben, du bist gut im Schreiben und du bist lustig oder was auch immer, die mir einfach das Gefühl gegeben haben, ich kann was und das war prägend fürs ganze Leben. Und jetzt ist es vielleicht auch typisch Kalifornien und da sind ja auch sehr viele kreative Geister, aber ich habe mich da sehr gesehen gefühlt. Und dann mit 17 sind wir nach Brighton in England gezogen, das war auch toll. Und dann nach Kanada, nach Quebec. Und dann habe ich mein eigenes Leben begonnen. Sie ist mit meinem Bruder noch 8 Jahre nach Italien. Und ich glaube, deswegen führe ich das auch so weiter. Wien ist meine Basis. Ich finde, das ist eine unglaublich lebenswerte Stadt. Man kann sich Dinge leisten, die man sich wahrscheinlich in New York oder London nicht so leicht leisten könnte. Man kann gut essen, man kann relativ geräumig wohnen, es wird jetzt alles teurer. Aber man hat dafür diese Energie, noch andere Dinge zu tun. Weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich in London lebe, dann wird alles in diesen Überlebenskampf, Existenzkampf fließen, weil alles so teuer und so schwierig und mühsam ist. Und in Wien ist alles ziemlich gemütlich.
Das ist schön, aber das mit England, das stimmt. Das habe ich auch damals schon als Jugendlicher und Kind irgendwie mitbekommen, dass das vom Leben her einfach wahnsinnig schwierig ist dort, was die Kosten betrifft vor allem. Ja, schön, dass du Wien als deine Basis hast, sage ich mal. Bei Los Angeles, das fand ich total spannend, was du da gesagt hast, weil ich habe auch das Gefühl, gerade hier und vor allem in dieser westlichen Welt, auch bei so Aufsätzen oder so, man unterstreicht ja immer nur das, was falsch ist. Mhm. Man unterstreicht selten, zum Beispiel, das war eine tolle Satzstellung oder nein, du unterstreichst, das war falsch. Und ich finde, so einen Perspektivenwechsel wäre schön, wenn Jugendliche wahrscheinlich öfter bekommen. Okay, das war nicht gut, aber vor allem das war sehr gut.
Ganz wichtig, jungen Menschen so früh wie möglich wiederzuspiegeln, dass sie tolle Menschen sind und dass sie was können und ihnen dabei helfen zu entdecken, was sie gut können und das zu fördern. Ich habe schon das Gefühl, wir haben eine gute Allgemeinbildung, die aber leider oft auf unangenehme Art durchgeboxt wird. Also viele Menschen berichten aus ihrer Schulzeit von Angst, Schweiß und dass sie es gehasst haben und sich nicht wohlgefühlt haben. Und das ist so schade, weil Lernen ist so toll. Und im Grunde muss man in der Schule, finde ich, lernen, wie man lernt, damit man dann den Rest seines Lebens weiter lernt und vor allem weiß, wie man zu Informationen kommt und die Freude nicht daran verliert.
Das stimmt absolut. Gerade Lernen sozusagen ist wirklich ein riesiger Punkt bei dem Ganzen. Aber nach so vielen Wohnorten und Reisen, gibt es einen Ort, den du trotzdem heute zu Hause nennst? Oder sind die verstreut?
Ich meine, ich liebe Namibia so sehr, weil ich das Gefühl habe, dort irgendwas ist da, das könnte jetzt esoterisch klingen, ich habe das Gefühl, da ist eine Grundfrequenz, die einen erdet. Aber es ist auch ein bisschen so, ich glaube, dass die Natur dort noch zu großen Teilen sehr unberührt ist. Und das spürt man da. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vor 500 Jahren ähnlich war. Man hört die Geräuschkulisse, einfach Tiere zu hören, da fühlt man sich automatisch lebendiger. Es sind aber auch die Menschen, die irrsinnig präsent sind und eine ehrliche Freundlichkeit haben und vor allem Fröhlichkeit. Das macht einfach so Freude. Und aus irgendeinem Grund, und das kann Einbildung sein, ich habe das Gefühl, die Farben sind dort auch kräftiger. Ich fahre immer nach Afrika, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas in mir einschläft. Und um dort wieder aufzuwachen. Und immer wenn was Großes in meinem Leben passiert, was nicht unbedingt auch gut sein muss, als mein Vater vor 5 Jahren gestorben ist, wusste ich, ich muss jetzt nach Afrika, ich muss da jetzt hin. Und es ist jedes Mal, komme ich mit neuen Erkenntnissen zurück. Vor 10 Jahren, als ich das erste Mal dort war, habe ich überhaupt mein ganzes Leben umgekrempelt. Habe eine damalige Beziehung zu einem wirklich schönen, tollen Menschen, der noch immer ein Freund ist, beendet. Bin umgezogen, habe beruflich endlich gewusst, in welche Richtung ich gehen möchte. Also das aus irgendeinem Grund und viele, die Afrika lieben oder verschiedene Länder von Afrika, berichten Ähnliches. Also irgendwas ist da. Und das ist so eine Art Zuhause. Aber ich glaube, weil das Zuhause in mir selbst sitzt und mir Namibia zum Beispiel dabei hilft, da wieder hineinzutunen irgendwie.
Ja, also so ein bisschen aus meinen bisherigen Gesprächen habe ich auch das Gefühl, irgendetwas muss dort schon sein. Ist es die Naturverbundenheit? Ist es, weil es dort reduzierter ist, weil wir halt in einer sehr schnelllebigen Welt hier leben? Aber wie du richtig sagst, irgendwas berührt einen dort offensichtlich und bringt dann auch ein Stück weit zu sich selbst wieder.
Genau.
Habe ich das Gefühl jetzt aus meinen Gesprächen zumindest. Und du hast auch schon angesprochen, Leben umkrempeln und was du machen willst. Du machst ja vor allem aus dem Genre Natur- und Tierdokumentationen. Wann waren da so deine ersten Begegnungen damit oder wann hat es dich in diese Richtung gezogen?
Also ich habe davor bei einer 3 Jahre lang für eine Wissenschaftssendung gearbeitet bei Terra Mater. Und da habe ich schon immer die Beiträge, die ich gemacht habe, hatten immer jeder aus irgendeinem Grund ein Naturthema und Artenschutz, Naturschutz. Und also da bin ich, das hat mich irgendwie schon angezogen, ohne dass ich es wusste, weil es gibt so viele Themen im Bereich Wissenschaft, aber ich habe mir die rausgesucht und dann war die Begegnung mit der Serie in Afrika für die ARD damals. Und da wusste ich dann, okay, Artenschutz ist etwas, wo aus welchem Grund auch immer, und ich kann nicht sagen, wieso, ich mich total angezogen fühle und berufen fühle, da die Geschichten zu erzählen. Also ich kann nicht sagen, war ein egoistischer Aspekt dabei, dass man an tolle Orte kommt. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als stundenlang im Busch zu sitzen.
Ich glaube auch, das ist persönlich, aber schön, wenn es dir gefällt. Ich würde es auch gerne mal machen.
Aber es kommt noch was darüber hinaus. Ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die ihr Leben devoten, sich hingeben einer Tierart oder einer Pflanzenart, die zum Teil das gemütliche Leben, das westliche Leben verlassen, irgendwo in einen kleinen Winkel sich setzen und ein Leben lang dort sitzen, um eine Tierart zu beschützen oder zu retten. Das sind ganz eigene Charaktere und Persönlichkeiten, die ich auch spannend finde einfach. Ich mag auch bis heute die Wissenschaft. Ich mache immer noch sehr viele Wissenschaftsfilme und Beiträge, weil ich verstehe das Herz des Wissenschaftlers so gut. Ich verstehe das. Genau.
Dieses Beobachten und ja.
Ja, die Neugier.
Die Neugier vor allem. Ja, genau. Ja. Jane sagt ja auch oft, die Neugier ist der erste kleine Wissenschaftler sozusagen bei Kindern. Und wenn du an deine eigenen Filme denkst, welche Elemente sind dir da besonders wichtig? Also damit, ich sage jetzt mal, Menschen nicht nur etwas sehen, sondern vermutlich auch etwas spüren. Wo du weißt, die sind mir extrem wichtig, dass die rauskommen und dass sich das über den Bildschirm oder die Leinwand, je nachdem, überträgt?
Ich denke, wenn ich berührt bin oder wenn ich neugierig gemacht werde, wenn mir die Gänsehaut kommt und ich das schaffe einzufangen, das können Bilder sein, aber das können auch Interviews sein. Ich glaube auch, dass es beim Schreiben auch so ist. Ich habe ja mit 39 noch ein Studium begonnen, zusätzlich, an der Filmakademie. Ich studiere Drehbuch und ich schreibe sehr viel und sehr gerne und ich merke, je ehrlicher ich schreibe und roher und je mehr ich die Hosen runterlasse und je mehr ich über etwas schreibe, was ich wirklich spüre, desto mehr lebt das. Das muss nicht immer die perfekte Satzstellung sein, obwohl ich liebe nichts mehr als gut formulierte Sätze. Aber genau, also es ist egal, was man macht. Ich glaube, bei jedem Ausdruck oder kreativen Ausdruck, wenn man es wirklich spürt und wenn man ganz roh ist, dann erreicht man am meisten jemand anderen.
Ja, ich habe da eher mal so ein Zitat gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das war, aber das war auch so: Schreib über das, worüber du nicht schreiben willst. Ja. Das ist irgendwie das, was dann das Echte ist.
Genau.
Und wenn ich so fragen darf, woran arbeitest du gerade? Kannst du da was sagen dazu? Weil du ja schon gesagt hast, Drehbuch.
Also, das sind jetzt ein paar Sachen. Ich habe drei Sachen auf einmal laufen, was nicht einfach ist. Weil das Beste ist überhaupt, wenn man sich auf eine Geschichte einlässt und monatelang dran schreiben darf, aber so spielt's, das Leben spielt so nicht. Also eins ist ein Kinderfilm, den ich schon seit Jahren schreiben möchte, den ich jetzt anfange, über ein schwieriges Thema, über Gewalt zu Hause, über ein Kind, das geschlagen wird, weil ich finde, dass Kinderfilme früher, als ich klein war, in den 80ern und 90ern, haben sich noch mehr getraut, finde ich, schwere Themen und auch Themen, die eigentlich sehr viele Kinder betreffen, anzusprechen. Also die Filme waren zum Teil auch fast brutal, aber fantastisch. Egal ob E.T. oder Karate Kid oder Die unendliche Geschichte. Man hat den Kindern mehr zugetraut. Und diese Filme haben mich irrsinnig geprägt. Und ich habe das Gefühl, man traut sich weniger. Also es wird zum Teil diverser, Gott sei Dank, aber die Themen, ich finde, man kann da ruhig auch schwerere Themen bearbeiten. Das andere ist eine Geschichte, die die ich wirklich erlebt habe. Ich habe 2021 einen Roadtrip gemacht mit einer Umweltaktivistin und wir sind 4 Wochen lang durch Namibia gefahren und ich habe sie gefilmt, wie sie verschiedene Naturschutzorganisationen besucht und auch hands-on mit dabei ist, weil unsere Idee, wir wollten eigentlich eine Serie draus machen. Das Ganze ist so ein bisschen, wird wahrscheinlich ein YouTube-Kanal, aber da habe ich auch selbst gefilmt und das hat mir irrsinnig Freude gemacht, weil ich so ein Anfänger war. Ich hatte echt Angst, wie ich da reingegangen bin, ob ich das kann, ob ich mit der Technik klarkomme, aber das war dann irrsinnig schön. Und dieser Roadtrip war so stark, weil, also mein Vater ist da gerade gestorben, ich war dort, ich habe das verarbeiten müssen, aber gleichzeitig gearbeitet und sie war gerade in so einer Phase ihres Lebens, wo sie sich so wieder finden musste und einfach diese Geschichte von uns zwei jungen Frauen während diesen 4 Wochen und was da alles passiert ist, versuche ich jetzt in einer Art Thelma & Louise im Naturschutz zu verpacken als Spielfilm.
Da freue ich mich drauf, musst du mir Bescheid geben, wenn er online ist, das klingt ja sehr cool. Ist ja auch spannend, wie man sich zu gewissen Phasen im Leben dann findet, oder? Und jeder verschiedene Ebenen und Themen mitbringt. Und das dann eben auf so einer Reise irgendwie verarbeitet, auslebt oder wie auch immer. Also das sind sicher schöne Geschichten entstanden drumherum. Und du hast ja auch 2021, habe ich gelesen, eine Arte-Filmreihe über den, jetzt darfst du mir gerne helfen, weil ich habe es wieder vergessen, wie heißt das
See? Tanganyika-See.
Tanganyika-See, genau, in den Wäldern von Gombe gedreht. Dort, wo ja eigentlich Jane Goodalls Geschichte als Schimpansenforscherin in Spe sozusagen gestartet hat. Und du hast Jane ja dort sogar begleitet eine Zeit lang. Ist das richtig, dass sie dort getroffen?
Das war der Plan. Es war Lockdown. Und Jane ist nach Bournemouth in ihr Elternhaus gezogen für ein Jahr oder länger, das weiß ich nicht, aber länger, während dem Lockdown und hat nur Interviews über Zoom gegeben. Und wir hatten eigentlich geplant, dass wir mit ihr gemeinsam in Gombe drehen, in einem Haus in Gombe am See, am Tanganyika-See. Und das war nicht möglich, aber sie hat dann mir ein 2-stündiges Interview über Zoom gegeben und ich war hin und weg. Also ich war auch sehr überrascht, wie viel Energie sie hatte. Sie war da ja auch schon, ich glaube 87 zu der Zeit, hat keine Pausen verlangt. Wir haben sie immer wieder gefragt, aber sie war so voller Feuer, dass sie 2 Stunden durchgeredet hat. Genau, also wir haben dann in Gombe trotzdem gedreht, obwohl die Jane nicht da war und waren trotzdem in ihrem Haus, weil dort lebt ein ganz langjähriger, toller Kollege von ihr, Anthony Collins, der seit auch schon wahrscheinlich fast 50 Jahren dort Paviane erforscht und immer ein bisschen beleidigt ist, dass alle mal kommen, um die Schimpansen zu filmen und auch die Touristen für die Schimpansen kommen und nicht für die Paviane. Wir haben halt wirklich monatelang um den See herum auch gedreht in Sambia und in Tansania. Der See liegt auch noch an Burundi und an der Republik von Kongo. Und auf jeden Fall war das ganz, ganz toll. Also der See ist so groß wie Belgien. Ein Süßwassersee.
Wow, so groß.
Ja, hat ganz, ganz viele Fischarten und Krokodile und Nilpferde sind dort auch. Das ist gar nicht so ungefährlich, dort zu schwimmen. Aber der See ist eindrucksvoll und ich konnte mir nur vorstellen, die ganze Zeit dort, wie es Jane ging, als sie das erste Mal zu diesem See gekommen ist.
Eigentlich hätte ich jetzt ein paar Fragen zu Schimpansen, aber jetzt, wo du das mit den Pavianen gesagt hast, denke ich mir, vielleicht sollte ich auch die Paviane ein bisschen ins Licht rücken. Wie war das für dich, eben Paviane dann so in der freien Wildbahn zu sehen?
Ich habe am Anfang Angst gehabt vor ihnen, weil die sind groß und haben ziemlich scharfe Zähne. Und der Anthony hat mir gesagt, schau den Pavianen nicht in die Augen. Und ich wurde schon mal vor 10 Jahren von einem jungen Pavian ins Wadel gebissen.
Oh.
Ich habe eine Narbe, auf die ich sehr stolz bin. Also ich hatte ein bisschen Respekt vor diesen Tieren. Aber sie sind wahnsinnig intelligent. Also sie sind so intelligent, dass sie in Gombe mit dem Schlüssel, die haben verstanden, wie man aufsperrt, eine Tür aufsperrt. Und deswegen hat der Anthony chinesische Schlüssellöcher installieren lassen, weil die eine ganz komplizierte Art haben mit dem Schlüssel, dass man aufsperrt.
Okay.
Das war jetzt sehr verschachtelt erklärt, weil die brechen immer wieder ein, sind deswegen unbeliebt oft. Aber wenn man sich das genau anschaut, machen wir Menschen ja nichts anderes mit unserer Intelligenz. Wir wollen auch zu essen und Geld und was weiß ich, was Komfort kommen. Also das sind ganz, ganz intelligente Wesen.
Und suchen Lösungen dafür, genau. Also das haben wir alles gemeinsam. Ich glaube, wie viel wir wirklich gemeinsam haben runtergebrochen mit all diesen Tieren und wie viel Verhalten von uns man auf andere Art und Weise in denen sieht und widerspiegelt. Also das finde ich immer ganz super spannend. Und das bringt mich vielleicht auch ein bisschen zu der Frage, was hast du aus dem, sage ich mal, Aufenthalten in der Natur, fällt dir da eine Lektion spontan ein, die du aus deinen Naturaufenthalten mitgenommen hast?
Ja, ja, da ist der Pavian bisher.
Schön, schön, dass wir da den Kreis schließen.
Ja, Tiere, wie auch Kinder, glaube ich, aber Tiere sehen einen, man kann ihnen nichts vormachen. Die spüren deine Angst oder deine Freude, Tiere sehen dich und spüren dich. Und ich bin in dieses damals Gehege hineingegangen und mir hat ein Mitarbeiter gesagt, zeig ihnen keine Angst, aber zeig ihnen auch nicht, dass du sie süß findest, weil das ist ein Dominanzspiel, weil du bist dann sofort submissive, devot, unterwürfig, genau. Und ich bin da guten Gewissens hineingegangen, habe mir vorgenommen, wie er gesagt hat, breitbeinig tief sprechen. Ich habe eine sehr hohe kindliche Stimme, tief sprechen. Du musst Dominanz zeigen. Und dann bin ich hineingegangen und ich sehe diesen jungen Pavian und er war so süß, dass ich sofort gesagt habe, oh, hello, Monkey. Und er in dem Moment springt er mich an und beißt mir ins Wadel. Und das ist, ja, das war mir eine Lektion, das war mir eine Lehre. Meine Lektion, die ich aber draus ziehe, letztendlich, ich finde nichts schöner, als authentisch zu sein. Und so wie man Tieren nichts vormachen kann, finde ich es wichtig, dass man sich Menschen gegenüber auch ganz ehrlich zeigt. Also wenn ich nervös bin, zeige ich die Nervosität oder wenn ich Angst habe, sage ich es. Eigentlich mag ich Fake It Till You Make It gar nicht so gern. Ich finde es schön, nicht fake zu sein, sondern ganz ehrlich zu sein und dem Menschen ganz vulnerabel auch zu begegnen, wenn ich mich so fühle. Genau. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, authentisch zu sein.
Das stimmt wohl. Nach all deinen Projekten und Reisen, gibt es da so Werte oder Einstellungen, zum Beispiel von afrikanischen Gemeinschaften, die uns Europäer eigentlich inspirieren könnten?
Was ich zum Beispiel gelernt habe von Personen, die in einem afrikanischen Land wohnen, ich war in Namibia und Tansania, Kenia, und das war sehr ähnlich, ist diese Lebensfreude und der Zusammenhalt. Also die Familie, ich sage jetzt mal in Österreich, schieben ja öfters die älteren Generationen ab in ein Altersheim. Das kennen die dort gar nicht. Also da leben die Generationen zusammen. Die ganz Kleinen und die ganz Alten und alles dazwischen. Und das finde ich ist nicht schön, weil egal wie alt man ist, man hat was zu geben. Sie sind viel draußen, also zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, viel in der Natur. Und auch diese Farbenfreude, dieses nicht immer nur grau und schwarz. Ich bin halt auch schwarz, weiß gekleidet. Aber die Farbenpracht ist ja auch ganz viel Lebensfreude und eine unglaublich schöne Ästhetik. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Natürlich haben wir in Österreich oder anderen europäischen Ländern oft ein sehr verkopftes Leben. Was auch toll ist, also ein gewisser Intellekt ist ja auch was Schönes. Aber es wäre gut, ein bisschen mehr reinzuholen, dass man mit seiner Familie Zeit verbringt, mit seinen Freunden in großen Gruppen, viel rausgeht und dass man auch Farben, egal in welcher Art, es kann ja auch Essen sein, Farben in sein Leben holt und dass man vielleicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht aufs Handy schaut oder ein Buch liest, sondern sich die Menschen anschaut oder sich sogar mit einem Blick begegnet, ohne dass man gleich eigenartig ist. Weil wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und Menschen angrinse, glauben sie sofort, ich will was von ihnen. Aber diese Präsenz miteinander, dieses Miteinander, da können wir viel lernen.
Aus persönlicher Sicht, glaube ich, da hast du recht. Es ist eben schon komisch, wenn du jemanden anlächelst, dann glaubt er gleich, man will irgendwas, weil wir das schon so gewohnt sind, dass jeder irgendwie so abgekapselt in seinem Mikrouniversum lebt. Aber dieses Miteinander, das ist dort sicher noch mehr. Und ich habe auch mal, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, in Indien ist das, da dürfen die Kinder auch nicht bis zu einem gewissen Grad vor den Spiegel, damit sie nicht lernen, dass sie da aufhören. Also dass eine Gemeinschaft ist, dass man Teil eines großen Ganzen ist und ein Spiegel sozusagen fördert dieses, hier bin ich und da höre ich auf, bei meinen Füßen, bei meinen Händen. Und das wollen sie damit vermeiden, was ich damals ganz spannend fand, weil ich mir dachte, stimmt, man ist zwar ein Individuum, ja, aber wir sind ja auch alle irgendwo eine Gemeinschaft.
Ja, interessant. Das ist interessant, weil Tiere haben ja auch keine Spiegel. Also die sehen sich vielleicht in einem Wasser gespiegelt oder so, aber ja.
Vielleicht machen Spiegel mehr aus, als wir glauben. Und das bringt mich auch dazu, warum glaubst du, ist aus deiner Sicht wichtig, sich für den Rest der Welt, wie zum Beispiel in einer Forschungsstation in Afrika oder den Schimpansen oder den Pavianen, warum ist es wichtig, sich dafür zu interessieren, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar vor Ort ist?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich, warum sollte man sich für zum Beispiel eben Schimpansen interessieren? Was haben wir jetzt zum Beispiel hier in Österreich mit Schimpansen zu tun? Wir kennen sie aus Büchern, Filmen und vielleicht im Zoo. Man muss verstehen, dass alles zusammenhängt. Und nicht nur Schimpansen, sondern auch ein Insekt, egal welches Insekt, eine Pflanzenart, spielt diese Rolle. Und das ist etwas, da muss ich jetzt Jane zitieren. Sie sagt, man muss sich das vorstellen wie ein Tuch. Wenn du einen Faden rausziehst, macht es keinen Unterschied. Aber je mehr Fäden du rausziehst, desto löchriger wird es und irgendwann fällt es in sich zusammen. Und das passiert mit diesem Artensterben, das wir haben. Das heißt, wir müssen einfach lernen zu verstehen, alles hängt zusammen und wir können das Unwahrscheinlichste machen, indem wir dabei helfen, zum Beispiel eine Art irgendwo ganz woanders zu unterstützen. Aber wir können natürlich auch im Land selbst schauen, welche Tiere sind vom Aussterben bedroht. Und wir haben ich denke, ich kann für viele sprechen, dieses unwohle Gefühl im Magen, dass irgendwie irgendwas los ist, dass die Zukunft vielleicht nicht so rosig ausschaut. Und es tut wahnsinnig gut, überhaupt irgendwas, egal was, zu machen. Und wenn das 1 Euro ist, den man spendet im Monat, wie eine Lawine, 1 Mensch, 2 Menschen, 10 Menschen, 100 Menschen und wir können irrsinnig viel erreichen dadurch. Es muss keine exotische Tierart sein, es kann eine sein. Es ist dann auch toll, dorthin zu fahren und dann diesen Tieren auch zu begegnen. Oder auch, wenn man ein Patenkind hat, dann einfach das Patenkind kennenzulernen. Da holt man auch ein bisschen Abenteuer und Exotik, wenn du jetzt an Afrika und Schimpansen denkst, in sein Leben. Aber man kann natürlich auch schauen, was kann ich in meinem Land bewirken.
Genau, ich glaube, das sagt Jane ja auch oft, schau auf deinen Wirkungsbereich und was kannst du da verändern und fang klein an, aber fang an. Weil das Aktivwerden an sich dir auch schon ein gutes Gefühl gibt. Und eben, wenn du dann noch eine echte Veränderung siehst, nochmal mehr.
Ja, und für mich ist das, was ich am allerliebsten mache und was ich vielen Menschen sage, ist, pflanz deinen Baum. Das Stimmt. ist so schön, es ist so schön, man kann Freunde fragen, möchtest du einen Baum haben, such dir einen aus. Und dann pflanzt man Menschen, die man gern hat, einen Baum in den Garten. Das ist was Verbindendes, was Schönes. Da muss man nicht gleich viel Geld in die Hand nehmen oder weit reisen oder viel recherchieren. Man kann ganz klein anfangen auch.
Ja, lustig, dass du das jetzt sagst. Ich hatte sogar vor einer Woche oder vor zwei in meiner Premium-Zitrone einen Keimling drin, den habe ich entdeckt und den habe ich eingesetzt. Und ich freue mich auch sehr darüber, wenn ich sehe, wie er wächst und so. Also den habe ich auch ganz feierlich gepflanzt, als ich ihn entdeckt habe. Und was macht für dich die Arbeit des Jane Goodall Institute Austria so wertvoll und warum sollte man das unterstützen, deiner Meinung nach?
Ich meine, das Jane Goodall Institute hat einfach eine lange Geschichte. Jane ist ja seit über 60 Jahren aktiv. Es gibt das Institut in 25 Ländern mittlerweile. Und es ist total holistisch. Also das ist genau, wie unser Planet aufgebaut ist. Alles hängt zusammen. Es muss den Menschen gut gehen, damit es der Umwelt auch gut gehen kann. Das Holistische bedeutet auch, langfristig zu denken an die nächsten Generationen. Und die jungen Leute, so wie ich damals in Los Angeles quasi angefixt wurde für kreative Arbeit, wenn man schon sehr jung mit diesen Themen in Berührung kommt und das Gefühl kriegt, man kann was bewirken, auch als Kind, das Gefühl haben, man ist wichtig und man hat Reichweite, dann trägt man das mit später dann. Und das finde ich ganz toll, dass die Jane eben an alle Bereiche denkt und überlegt, wie hängen die zusammen und wie kann man wirklich was bewirken.
Sehr schön gesagt. Und ich habe jetzt auch wieder dieses Bild im Kopf von dem Tuch, was du erzählt hast. Ich glaube, die Jane ist dabei, Fäden wieder zusammenzuführen, die rausgezogen worden sind.
Genau, und andere zu bewegen und zu berühren, mitzuhelfen. Ja. Weil das kann, also sie reist ja fast das ganze Jahr.
Ja, Wahnsinn.
Und wirklich unermüdlich, weil sie so viele Menschen wie möglich erreichen möchte und erzählt viele Geschichten zum sicher 11.000. Mal mit der gleichen Empathie und Freude, weil sie weiß, jeder Einzelne kann aufwachen sozusagen und dann mithelfen. Also sie kann das ja nicht alleine schaffen, sie braucht ja uns alle. Und es ist eine Familie, also Jane Goodall Institut Austria oder Austria, wir treffen uns ja auch, wir haben immer wieder Veranstaltungen, wo dann diese Community in Österreich zusammenkommt und das ist so schön, weil man sich immer besser kennenlernt und die Gesichter werden bekannter und ich glaube, jeder, der dazukommt, fühlt sich als Teil dieser Gruppe und dieses gemeinsam sind wir stark, spürt man am ehesten in so einem Moment, genau.
Absolut. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt zum ersten Mal bei so einem Event. Und man trifft immer inspirierende Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist auch, das entfacht dann wieder ein Feuer in dir und die Gespräche dort. Das hat alles sozusagen eben einen holistischen Ansatz.
Man braucht das. Man muss, also ich glaube, kein Mensch kann oder vielleicht Mönche und Buddhisten, ich weiß es nicht, aber dieses Feuer immer wieder selbst entfachen. Es ist irrsinnig gut, sich zu umgeben mit inspirierenden Menschen und mit Machern und Denkern, weil man dann viel eher aktiv bleibt oder aktiv wird, als wenn man sich total abkapselt und nur versucht, aus sich selbst zu schöpfen. Und dafür ist so eine Community einfach toll.
Und das ist auch, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um dich da draußen daran zu erinnern, wenn du auch aktiv helfen möchtest, dann schließ doch eine BeChain-Mitgliedschaft beim Jane Goodall Institut Austria ab. Schon mit einem kleinen Beitrag im Monat leistest du da wirklich etwas unglaublich Wertvolles, nämlich diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Alle Infos dazu findest du übrigens in unseren Shownotes und auf janegoodall.at. Und letzte Frage jetzt zu deiner Arbeit mehr oder weniger. Jane spricht ja oft über Hoffnung. Und auch gerade in deinem Bereich siehst du ja nicht nur die schönen Seiten der Natur, sondern auch die Verletzungen, sage ich jetzt einmal, der Natur. Was gibt dir da Hoffnung oder wie gehst du damit um, dass du dann trotzdem weitermachst?
Hoffnung ist eine spannende Sache, rein kognitiv, weil sie unsere Synapsen wach hält. Wenn wir keine Hoffnung haben, hören wir auf, aktiv zu sein, zu denken, das schläft dann alles ein und das ist dann das Ende. Hoffnung ist Energie, Hoffnung sind neue Ideen, Querdenken und Hoffnung ist Zukunft. Und das ist ganz wichtig, weil wir können Unglaubliches erfinden. Es ist unglaublich, was die Menschheit in ein paar hundert Jahren auf die Beine gestellt hat. Nicht nur Schlechtes, also viel auf Kosten des Planeten, aber nicht nur. Man muss sich nur Kunst anschauen oder wenn Menschen tanzen, zeichnen, singen, was wir für ein Potenzial in uns tragen. Und es wäre absurd, die Hoffnung aufzugeben, weil wir wissen nicht, was erfunden wird oder was für Lösungen noch kommen können. Hoffnung ist dieser Keim, auch manchmal an Wunder zu glauben, sie passieren. Und das finde ich ganz wichtig und deswegen finde ich das so schön, dass das so der Leitgedanke ist von der Jane, weil Hoffnung einfach Energie ist und nicht Ende bedeutet, sondern Potenzial.
Du hast schon so viele schöne Sachen gesagt, ich nehme da ganz viel mit. Gegen Ende frage ich meine Gäste auch immer noch, ob sie einen inspirierenden Gedanken, ein persönliches Motto oder so ein Lieblingszitat haben. Das nennen wir dann so unseren Tapestry of Hope von allen unseren Gästen. Und wie gesagt, ich finde, du hast heute schon so viel gesagt, ich könnte mir da auch eins auch aussuchen. Aber fällt dir noch irgendwas ein?
Ich habe ein Lieblingszitat, aber es ist Englisch.
Das ist gut, ja.
If you think you can or you can't, you're right. Wenn du dir sagst, dass du was kannst, dann kannst du es. Und wenn du dir sagst, du kannst etwas nicht, dann kannst du es vielleicht nicht. Also if you think you can or if you think you can't, you're right.
Stimmt, ja, weil Gedanken schaffen Realität.
Ja, wenn man an sich glaubt, dann lebt man sich auf mit einem Feuer und dann geht es schon viel besser.
Und dann kann es auch mal unbequem werden, ja. Um wieder am Anfang zurückzukommen.
Genau.
Und ganz zuletzt, was würdest du Jane gerne sagen, wenn sie heute mit uns hier nochmal sitzen würde und ein Glas Whisky trinkt?
Prost.
Perfekt, Arnold. Also du hast heute den Whisky-Nagel auf den Kopf getroffen. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Katalin. Das war ein super cooles Gespräch. Ich habe da so viel mitgenommen und du hast ein ganz spannendes Leben, finde ich.
Es freut mich, dein anstrengendes, aber
von nichts nicht kommt fad. Ja nichts bekanntlich. Genau, nicht fad. Allein diese Eindrücke mit den Sonnenaufgängen und so, ich glaube, das behält man sich. Und das trägst du ja auch hier mit rein in den Raum. Apropos Raum, wir sitzen ja heute hier in dem schönen Anantara Palais Hansen Vienna Hotel.
Es war sehr fancy. Ich habe genießt es sehr, hier an diesem schönen Marmortisch zu sitzen, in einem guten Lichtambiente. Gutes Licht macht nicht nur im Film viel aus, sondern schafft auch in Räumen Atmosphäre. Danke für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch an dich da draußen fürs Zuhören und lass uns gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Teil sie mit deinen FreundInnen und gib uns Feedback. Und hinterlass uns auch gerne eine Bewertung. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.